Indira Gandhi. Indira Priyadarshini Gandhi wurde am 19. November 1917 in Allahabad geboren und war eine bedeutende indische Politikerin. Sie amtierte von 1966 bis 1977 und erneut von 1980 bis zu ihrer Ermordung am 31. Oktober 1984 als Premierministerin Indiens. Den Nachnamen Gandhi erhielt sie durch ihre Ehe mit Feroze Gandhi, war jedoch nicht mit Mahatma Gandhi verwandt. Kindheit und Jugend. Indira Gandhi wurde als Tochter von Jawaharlal Nehru und Kamala Nehru geboren. Jawaharlal Nehru war der erste Premierminister des unabhängigen Indien. Die Familie gehört zu den Pandit Brahmanen aus Kaschmir und nimmt im Kastensystem eine hohe Stellung ein. Der politische Aufstieg begann bereits mit ihrem Großvater Motilal Nehru. Er führte die Congress Party zweimal als Präsident und kämpfte gemeinsam mit seinem Sohn für die Unabhängigkeit des Landes von der britischen Kolonialmacht. Das Engagement von Vater und Großvater prägte Indira stark. Motilal Nehru und Jawaharlal Nehru standen zusammen mit Mahatma Gandhi an der Spitze der Freiheitsbewegung. Auch Kamala Nehru blieb politisch aktiv, obwohl sie an fortschreitender Tuberkulose litt. Jawaharlal Nehru verbrachte zwischen 1921 und 1944 immer wieder Zeit in britischen Gefängnissen. Kamala wurde im Januar 1931 ebenfalls eingesperrt. Indira sagte Besuchern des Hauses Anand Bhavan einmal: »Es tut mir leid, aber mein Großvater, mein Vater und meine Mutter sind im Gefängnis. Die Abwesenheit des Vaters, die Krankheit der Mutter und Spannungen in der Großfamilie belasteten Indira zusätzlich. Besonders die verwitwete Tante Vijaya Nehru behandelte Kamala und Indira herablassend, was Indira noch Jahre später mit Bitterkeit schilderte. Eine spürbare Entlastung kam erst, als die Nehrus ab 1926 häufiger nach Europa reisten und Abstand zur Verwandtschaft gewannen. Doch ständige Umzüge, wechselnde Schulen und die fortschreitende Krankheit der Mutter überschatteten diese Zeit. Indira lebte abwechselnd in Allahabad, Genf, Paris, im Schwarzwald und in London. Nach dem Tod der Mutter im Februar 1936 verschlechterte sich ihre eigene Gesundheit. Wegen Untergewicht, Depressionen und Tuberkulose verbrachte sie das Frühjahr 1940 bis Frühjahr 1941 in einem Schweizer Sanatorium. Hinzu kam eine frühe politische Isolation. Im Schweizer Internat und später im Sanatorium stand Indira mit ihren radikalen, freiheitlichen Ansichten meist allein. Viele Schülerinnen befürworteten weiterhin die britische Herrschaft über Indien. Während ihrer Zeit in Europa erlebte sie außerdem den Machtantritt der Nationalsozialisten in Deutschland und den Beginn des Zweiten Weltkrieges. Später studierte Indira Gandhi Geschichte am Somerville College der Universität Oxford. Privatleben nach 1941. Im April 1941 kehrte Indira Gandhi nach Indien zurück. Bereits damals war sie mit Feroze Gandhi, einem persischen Familienfreund, verbunden. Die Heirat erfolgte im März 1942 gegen den Widerstand der Familie Nehru und der Presse. Die Hochzeitsreise nach Kaschmir zählte sie später zu den glücklichsten Momenten ihres Lebens. Sohn Rajiv wurde 1944 geboren, Sanjay zwei Jahre später. Schon 1947 forderte Feroze Gandhi von Jawaharlal Nehru die Scheidung. Indira lehnte ab, zog aber zurück nach Delhi, wo sie ihren Vater als Sekretärin unterstützte und internationale Gäste empfing. Später erklärte sie, Nehrus Arbeit sei wichtiger gewesen als die ihres Mannes. Die Ehe blieb belastet. Als Indira im Februar 1955 Parteivorsitzende wurde, sprach Feroze öffentlich von einem Dolchstoß. Nach einem Herzinfarkt kam es kurzzeitig zur Annäherung, doch im September 1960 starb Feroze Gandhi. Indira fühlte sich schuldig, besonders unter den Vorwürfen ihres Sohnes Sanjay. In Briefen an Dorothy Norman offenbarte sie depressive Gedanken. Im Sommer 1961 dachte sie daran, Indien und die Politik zu verlassen. Der Tod ihres Vaters Nehru im Jahr 1964 änderte alles. Laut Biografin Catherine Frank fühlte sich Indira schuldig, weil sie an Flucht dachte und wollte nun den Erwartungen ihres Vaters gerecht werden. Die Rückkehr in die Politik wurde für sie ein Akt der Wiedergutmachung. Nehrus Sekretärin und Kongresspräsidentin. Indira Gandhi trat erstmals aktiv in die Politik ein, als am 2. September 1946 eine Übergangsregierung gebildet wurde. Jawaharlal Nehru stand dieser Regierung als Premierminister vor. Anfang 1955 wählte die Kongresspartei Indira Gandhi zu ihrer Präsidentin. Ihr Einfluss auf ihren Vater Jawaharlal Nehru war groß und weithin anerkannt. Auf ihre Anregung hin gewährte Nehru dem 14. Dalai Lama im März 1959 Asyl in Indien. Etwa 100.000 Tibeter folgten ihm ins Exil. Die daraus entstehende Flüchtlingsfrage belastete die Beziehungen zu China. Ein Tiefpunkt war der Grenzkrieg im Oktober 1962. Chinesische Truppen überschritten die Grenze und besetzten rund 50.000 Quadratkilometer indisches Gebiet. Als die örtliche Verwaltung floh, reiste Indira Gandhi an die Frontlinie, beruhigte die Zivilbevölkerung, organisierte Notrationen und beorderte Beamte zurück an ihre Arbeitsplätze. Probleme persönlich vor Ort anzugehen, blieb auch später kennzeichnend für ihren politischen Stil. Im Juli 1959 entließ Nehru die demokratisch gewählte kommunistische Regierung des Bundesstaates Kerala. Zuvor war es dort zu Unruhen gekommen, weil militante Anhänger der Kongresspartei, finanziert durch die Central Intelligence Agency, gewaltsame Proteste angezettelt hatten. Nehru hatte zunächst gezögert, gegen eine ordnungsgemäß gewählte Regierung vorzugehen. Auf Drängen seiner Tochter handelte er jedoch. Indira Gandhi reiste durch Kerala und sammelte Unterstützerinnen und Unterstützer der Kongresspartei sowie der Muslim League. Gemeinsam formten sie eine Gegenbewegung zur kommunistischen Regierung. Die neu gebildete Koalition gewann die Neuwahlen im Februar 1960 mit deutlicher Mehrheit. Kritikerinnen und Kritiker bezeichneten diese Aktion später als Operation Overthrow und sahen darin ein Frühzeichen für Indira Gandhis autoritären Führungsstil. Die Biografin Catherine Frank sieht den Zwischenfall als Hinweis darauf, dass Indira Gandhi eine ausgeprägte Angst vor Chaos und Kontrollverlust hatte. Anders als ihr Vater vertraute sie weniger darauf, dass demokratische Institutionen selbst schwierige Phasen überstehen können. Ministerin für Information und Rundfunk. Im Mai 1964, nur wenige Wochen nach dem Tod ihres Vaters, wurde Indira Gandhi Ministerin für Information und Rundfunk im Kabinett von Premierminister Lal Bahadur Shastri. Shastri hoffte, eine Angehörige der Familie Nehru könne Ruhe und Stabilität sichern. Gandhi stand in der Kabinettsrangfolge an vierter Stelle hinter dem Premierminister. Das Ressort verlief zunächst ohne große Höhepunkte. Gandhi ließ mehr Sendungen in Urdu ausstrahlen und ermunterte die Rundfunkanstalten zu kontroversen Debatten. Wirklich sichtbar wurde sie jedoch in zwei Krisen: der Sprachenfrage und dem Zweiten Indisch-Pakistanischen Krieg. Als die Regierung beschloss, Englisch durch Hindi als einzige Amtssprache zu ersetzen, kam es im März 1965 in nicht-hindi-sprachigen Regionen zu heftigen Unruhen. Gandhi flog nach Madras, sprach mit örtlichen Politikerinnen, Politikern und Demonstrierenden. Danach ebbten die Proteste ab und Englisch blieb gleichberechtigt neben Hindi. Shastri wollte das Problem aussitzen und war über Gandhis Eingreifen verstimmt. Er warf ihr vor, über seinen Kopf hinweg gehandelt zu haben. Gandhi entgegnete öffentlich: Sie betrachte sich nicht nur als Ministerin, sondern als eine der führenden Persönlichkeiten des Landes und sie würde jederzeit wieder so handeln, falls es notwendig sei. Kurz darauf brach der zweite Krieg zwischen Indien und Pakistan aus. Gandhi hielt sich in Srinagar in Kaschmir auf. Anstatt nach Delhi zurückzufliegen, reiste sie an die Front, sprach dort als einziges Regierungsmitglied mit Soldatinnen, Soldaten, Einwohnerinnen, Einwohnern und Journalistinnen und Journalisten. Die Presse feierte sie anschließend als die einzige Person mit Mut in einem Kabinett alter Zauderer. Der Konflikt endete vorläufig mit einem Waffenstillstand und Premierminister Shastri wurde über Nacht zum Volkshelden. Gandhi fühlte sich an den Rand gedrängt. Beobachterinnen und Beobachter wie Catherine Frank, Jed Adams und Philip Whitehead stellten nun klar ihren Machtwillen fest und meinten, sie sei größer als ihr Ministeramt. Die Spannungen zwischen Shastri und Gandhi verschärften sich. Shastri ärgerte sich über ihre Eigenmächtigkeit, Gandhi über seinen behäbigen Führungsstil. Shastri erkannte, dass sie mehr als eine Galionsfigur war. Gandhi stellte ihn offen in Frage. Er überlegte, sie als Botschafterin nach London zu schicken, kam jedoch nicht mehr dazu. Während einer Reise nach Taschkent in Usbekistan starb der Premierminister unerwartet. Gemäß der Verfassung übernahm Staatspräsident Sarvepalli Radhakrishnan vorübergehend das Amt des Regierungschefs. Noch in derselben Nacht rief Gandhi ihre Vertrauten zusammen, um ihre Chancen auf die Nachfolge zu prüfen. Ramesh Thapar riet ihr schlicht: Greife nach der Macht. Ihr wichtigster Gegenkandidat auf dem Weg zur Premierministerschaft war Morarji Desai, ein orthodoxer Hindu. Gandhi bot der Kongresspartei jedoch vieles, was Desai nicht besaß. Sie beherrschte fließend Hindi und Englisch, war bei Hindus, Muslimen, Dalits und anderen Minderheiten beliebt, verfügte über internationale Erfahrung und war keiner einzelnen Region verpflichtet. Zudem glaubte die Parteiführung, sie könne sie lenken. Diese Annahme erwies sich später als Irrtum. Da es kaum weitere geeignete Bewerber gab, entschied sich die Kongresspartei schließlich für Indira Gandhi als Kandidatin für das Amt der Premierministerin. Schwieriger Start. Am 18. Januar 1966 wählte die Kongresspartei Indira Gandhi als erste Frau an ihre Spitze. Die Lok Sabha bestimmte sie am 19. Januar zur Nachfolgerin von Lal Bahadur Shastri. Am 24. Januar legte sie den Amtseid als Premierministerin ab. In den ersten Monaten ihrer Amtszeit wirkte Gandhi bei Reden, besonders im Parlament, unsicher. Sie stotterte, sprach ohne Schwung und wurde von vielen männlichen Abgeordneten verspottet. Ihrer Vertrauten Pupul Jayakar sagte sie später: Der fehlende Mut stamme aus der Kindheit. Ihre Mutter Vijaya Nehru habe sie hässlich und dumm genannt und damit ihr Selbstvertrauen zerstört. Begegne sie Feindseligkeit, verschlage es ihr noch immer die Sprache. Die Sikh-Frage griff Gandhi rasch auf. Sie teilte den bisherigen Bundesstaat Punjab in zwei neue Staaten, Punjab und Haryana. Beide erhielten Chandigarh als gemeinsame Hauptstadt. Kurz darauf kam es in Punjab zu Unruhen unter der nun kleinen hinduistischen Minderheit. In Delhi drohte eine wütende Menge, den Haupttempel der Sikhs anzuzünden. Gandhi stellte sich der Menschenmenge entschlossen entgegen und rief: »In meinen Augen sind keine Tränen, in meinem Herzen ist Wut. Haben so viele Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer ihr Leben für das hier gelassen?« Die Lebensmittelknappheit, ausgelöst durch die Dürre von 1965, war schwerer zu lösen. Gandhi hob zuerst die sogenannten Food Zones auf, die den Handel auf bestimmte Gebiete beschränkt hatten. Auf einer Reise in die Vereinigten Staaten von Amerika bat sie trotz angespannter Beziehungen um Nahrungsmittelhilfe. Die Lieferungen trafen langsamer ein als erhofft, halfen jedoch, die nächste Dürre von 1966 zu überstehen. Gandhi reiste zudem mit einer kleinen Beratergruppe in jeden Bundesstaat. Während der Flüge erhielt sie genaue Lageberichte. Vor Ort sprach sie mit den Regierungschefs, traf rasch Entscheidungen und förderte den Einsatz moderner Hochleistungssorten sowie Düngemittel in der Landwirtschaft. 3 Jahre später war die Bevölkerung Indiens durch die Grüne Revolution weitgehend mit Grundnahrungsmitteln versorgt. Dritter indisch-pakistanischer Krieg. Die Autonomiebewegung in Ostpakistan wurde von Westpakistan unterdrückt. Am 25. März 1971 brach Yahya Khan alle Gespräche mit der Awami Liga ab und ließ das Militär hart gegen Separatisten vorgehen. Die Gewalt löste eine Massenflucht aus. Rund 9 Millionen Menschen flohen nach Indien. Aus dem Exil rief die Awami Liga die Unabhängigkeit Bangladeschs aus. Indira Gandhi war erschüttert, verzichtete zunächst auf einen Militäreinsatz und folgte dem Rat ihrer Berater. Auf weltpolitischer Bühne warb sie um Unterstützung, stieß dabei jedoch auf Ablehnung durch Präsident Richard Nixon. Anfang Dezember griff Indien schließlich militärisch ein. Pakistan kam dem jedoch zuvor und begann mit eigenen Luftangriffen, was es politisch zum Angreifer machte. Dennoch erklärte Nixon Indien zum Aggressor, eine Entscheidung, auf die Gandhi öffentlich Stellung bezog. Der Krieg dauerte 2 Wochen. Pakistan kapitulierte, Gandhi ordnete sofort eine Feuerpause an. Den Verteidigungsminister hatte sie übergangen. Mit dem Sieg stieg Gandhis Popularität. Bei den Wahlen im März 1972 gewann ihre Partei 70% der Sitze. Im Juni legten Indien und Pakistan in Simla eine Demarkationslinie in Kaschmir fest, beanspruchten das Gebiet aber weiterhin vollständig. Nationaler Ausnahmezustand und Folgen. Im Juni 1975 verurteilte ein Gericht Indira Gandhi wegen des Einsatzes eines Staatsbeamten im Wahlkampf. Obwohl der Verstoß geringfügig war, war er rechtswidrig. Gandhi durfte vorerst im Amt bleiben. Für Gegner wie Morarji Desai war das ein Signal zum Widerstand. Er rief zu ihrer Absetzung auf. Das Land war ohnehin angespannt. Dürren, Hunger, Unruhen und Naxalitenaufstände belasteten Indien. Die Eingliederung Sikkims als 22. Bundesstaat konnte die Lage nicht stabilisieren. Am 26. Juni rief Gandhi per Rundfunk den Ausnahmezustand aus, rückwirkend ab dem 25. In der Nacht wurden rund 600 Gegner verhaftet, Medien unterdrückt. Gandhi zeigte sich gegenüber Freundinnen wie Dorothy Norman und Pupul Jayakar verschlossen und misstrauisch. Viele Biografen deuten den Ausnahmezustand als Spiegel ihres seelischen Zustands, nicht als politische Notwendigkeit. Anfangs begrüßten viele die neue Ordnung, Streiks endeten, Infrastruktur funktionierte, Behörden arbeiteten effizient. Doch es kam auch zu Zwangsumsiedlungen, erzwungenen Sterilisationen und Einschränkungen der Grundrechte. Über 100.000 Menschen wurden inhaftiert, mindestens 22 starben. Im Februar 1976 verschob Gandhi die Wahlen, auch auf Rat ihres Sohnes Sanjay. Im November verlängerte sie den Ausnahmezustand erneut. Im Januar 1977 kündigte sie dann Neuwahlen an. Die Kongresspartei verlor im März, Morarji Desai wurde Regierungschef. Wäre die Wahl wie geplant ein Jahr früher erfolgt, hätte Gandhi womöglich gesiegt. Der Ausnahmezustand endete am 21. März 1977. Die Rückkehr. Die Janata-Partei war durch interne Spannungen gelähmt, einigte sich aber auf ein Ziel. Indira und Sanjay Gandhi sollten für den Ausnahmezustand zur Rechenschaft gezogen werden. Die Schah-Kommission sollte mögliche Gesetzesverstöße untersuchen, die Presse sprach von Indira Gate. Auch kritische Bücher erschienen, darunter Salman Rushdies Mitternachtskinder. Indira Gandhi leitete dennoch ihre Rückkehr ein, suchte Versöhnung mit alten Gegnerinnen und Gegnern und räumte Fehler ein. Ihre Verhaftung sorgte für Sympathie. Vor der Kommission verweigerte sie die Aussage. Der Abschlussbericht belastete vor allem Sanjay Gandhi, nicht aber sie. Nach dem Ausnahmezustand stieg die Kriminalität. Als Großgrundbesitzer ehemalige Leibeigene ermordeten, reiste Indira Gandhi persönlich an. Ihre Popularität wuchs. Im Juni 1979 trat Premierminister Morarji Desai zurück. Sein Nachfolger Chaudhary Charan Singh konnte sich ebenfalls nicht halten. Die Regierung wurde im August aufgelöst. Indira Gandhi gründete den Indian National Congress I und gewann bei den Wahlen 1980 351 von 525 Sitzen. Operation Blauer Stern. Nach Indira Gandhis Amtsantritt im Januar 1980 wurde die Separatismusbewegung in Punjab zum zentralen Problem. Die Partei Akali Dal forderte einen eigenen Staat Khalistan. Jarnail Singh Bhindranwale, unterstützt von Sanjay Gandhi, wurde zur Schlüsselfigur. 1982 eskalierte die Lage. Bhindranwale verschanzte sich mit Anhängerinnen und Anhängern im Goldenen Tempel, dem Heiligtum der Sikhs. Vier Gesprächsversuche scheiterten. Im Januar 1984 ordnete Gandhi eine militärische Rückeroberung an. Im Juni begann die Operation Blue Star. Über 400 Soldaten starben, Augenzeugen berichteten von mehr als 2000 toten Sikhs. Teile des Tempels wurden zerstört. Trotz Kritik fand das Vorgehen mehrheitlich Zustimmung. Gandhi entließ ihre Sikh-Leibwächter nicht und bekräftigte Indiens säkularen Anspruch. Attentat. Die British Broadcasting Corporation plante für den Vormittag des 31. Oktober 1984 ein Interview mit Indira Gandhi. Es sollte im Rahmen der Dokumentarfilmreihe Ustinovs People stattfinden und von Peter Ustinov geführt werden. Während Ustinov auf das Gespräch wartete, sprach er frei in die Kamera. Er sagte: Hier stehe ich also im Garten von Indira Gandhi. Es sind Vögel in den Bäumen. Wächter stehen in den Winkeln. Es ist ruhig. Plötzlich entstand Lärm und große Unruhe. Ustinov verstand die Situation zunächst nicht und versuchte, die Zuschauer zu beruhigen. Kurz darauf erklärte er, Ich muss gestehen, als ich eben sagte, es sei nichts Ernstes geschehen, habe ich mir selbst nicht geglaubt. Auf Indira Gandhi ist soeben geschossen worden. Die Wächter stehen nicht mehr in den Winkeln, aber die Vögel sind noch in den Bäumen. Indira Gandhi wurde auf dem Weg zum Interview im Vorgarten ihres Bungalows von ihren Sikh-Leibwächtern Satwant Singh und Beant Singh angeschossen. Man brachte sie sofort in ein Krankenhaus in Neu-Delhi. Trotz intensiver ärztlicher Bemühungen erlag sie dort ihren zahlreichen Schussverletzungen. Mehr als eine halbe Million Menschen erwiesen ihr am 3. November das letzte Geleit. In den Tagen nach der Ermordung kam es zu Anti-Sikh-Pogromen. Schätzungsweise 3000 Sikhs wurden getötet und etwa 100.000 flohen aus Delhi in den Punjab oder in Notlager.